ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen. Unser heutiger Fall führt uns zurück ins Jahr 2002. Es geht aber nicht um ein Kapitalverbrechen, also kein Mord, kein Totschlag. Wir gehen sogar noch weiter, denn wir wechseln in dieser Folge die Perspektive. Statt von den Ermittlern hören wir die Ereignisse aus der Sicht von einem der beteiligten Täter, genauer aus der Sicht des Diebes. Denn in der heutigen Folge von ARD Crime Time sprechen wir über den Einbruch ins Amsterdamer Van Gogh Museum im Dezember 2002. Es ist nicht der erste und nicht der letzte Einbruch und Diebstahl von Van Gogh-Gemälden, aber vermutlich einer der aufsehenerregendsten.
Ich muss gestehen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich dachte vielleicht BBC oder der Spiegel oder so bringen was.
CNN, New York Times.
Aber es lief bei CNN, New York Times. Auf jedem Sender lief das. Es war verrückt. Die ganze Welt wollte wissen, wo die Bilder sind. Und ich hatte sie auf meinem Schoß liegen.
Das ist die Stimme von Octave Durham, Spitzname Oki. Weil er Englisch spricht, haben wir ihn overvoiced. Und er ist einer der Diebe von damals. Warum er heute so bereitwillig über seinen Einbruch von vor 23 Jahren erzählt, wie sich das Verbrechen damals zugetragen und wie Octave Durham schließlich gefasst wurde, darüber sprechen wir heute. Getroffen hat Octave Oki Durham mein Kollege Torben Steenburg vom NDR. Gemeinsam mit Lenore Lötsch recherchiert, schreibt und hostet er den Podcast Kunstverbrechen, inzwischen schon in der 4. Staffel. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei ARD Crime Time zu Gast bist, lieber Torben. Herzlich willkommen.
Hallo Anne.
Mein Name ist Anne Eichhorn und ich freue mich, auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei ARD Crime Time begrüßen zu dürfen, werbefrei zu hören in der ARD Audiothek. Torben, für diejenigen unserer Hörerschaft, die vielleicht noch nicht in euren Podcast Kunstverbrechen hineingehört haben. Der Name sagt schon, bei euch geht's wie bei uns auch um Verbrechen, aber eben an Kulturgut. Was hat euch denn dazu bewogen und was waren vielleicht bislang so eure Highlights?
Also bewogen hat uns im Grunde die Begeisterung für richtig gute Krimis. Allerdings ist es so, dass sowohl ich als auch meine Kollegin Lenore, ich sag mal, eher zart beseitet sind, was True Crime angeht. Also wir mögen nicht diese ganz super blutrünstigen Fälle und deswegen war für uns irgendwie klar, wenn wir einen True Crime Podcast machen, dann muss der, ich sag mal, familienfreundlich sein. Und da wir bei NDR Kultur arbeiten, beide KulturjournalistInnen sind, war irgendwie, lag es auf der Hand, einfach zu sagen, wir machen einen True Crime Podcast über Kriminalfälle aus der Kunst und Kultur. Da gibt es nämlich relativ viele Fälle, man wundert sich immer wieder. Und unser Konzept, das, so viel kann ich schon sagen, das ist auch aufgegangen. Also wir hören häufig tatsächlich in den Mails von Familien, die schreiben, ja, wir haben den Podcast auf der Autofahrt gehört, auf der langen, auch mit den Kindern. Und das ist natürlich toll, weil wir freuen uns, wir erzählen diesen Podcast spannend, mit Cliffhangern, düsterem Sounddesign, Hörspielszenen, aber eben ohne diese krasse Gewalt. Und ganz grundsätzlich, der Ansatz, den wir natürlich damit auch verfolgen, ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, Bildungsauftrag hintenrum durchs Auge. Also, dass wir die Leute catchen mit diesen spannenden Geschichten und denen dann aber auch sehr viel über Kunst und die Kunstwerke dahinter erzählen können. Und ja, gestartet ist das alles mit der Zusammenarbeit mit dem Kriminalkommissar René Allange vom LKA Berlin. Der hat nämlich wirklich eine ganze Menge dieser krassen Kunstkriminalfälle bearbeitet. Also Beltracchi sagt ja vielleicht vielen was, der Meisterfälscher. Dann die Goldmünze, die in Berlin gestohlen wurde. Der Gemäldediebstahl in Gotha, der quasi der größte Gemälderaub in der DDR war. Und für mich, um jetzt deine Frage abschließend zu beantworten, eins der absoluten Highlights war unsere Suche nach Bacons Kopf. Das ist ein Porträt von Francis Bacon, also es zeigt Francis Bacon und wurde gemalt vom britischen Künstler und seinem Freund Lucian Freud. Und das ist der älteste Cold Case, den René bei sich auf dem Schreibtisch hat. 1980 wurde das Bild gestohlen in Berlin. Und wir haben da einen heißen Tipp bekommen, wir haben da eine Spur verfolgt, aber ja, ich spoilere jetzt mal nicht, wie die Geschichte ausgeht. Müsstet ihr mal reinhören.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Ja, und wie wir gerade schon gehört haben, ihr geht auf Spurensuche und in der Regel, wie wir auch an der Seite der Ermittler, René Allange, der Name ist gerade gefallen, der ist uns auch ein Begriff. Aber jetzt dieses Mal ist alles anders, weil die Ermittler kommen bei euch jetzt natürlich auch vor, aber der Fokus ist auf der Seite des Täters. Wie ist es denn dazu gekommen?
Wir haben in der Vergangenheit nicht nur mit René Allange zusammengearbeitet, sondern haben, wie du ja merkst, auch jetzt andere Fälle behandelt, mit denen er nichts zu tun hatte. Aber in diesen Fällen hatten wir häufiger auch mal mit Arthur Brandt zu tun. Das ist ein privater Kunstdetektiv aus Amsterdam, der auch bei einigen Recherchen mit beteiligt war. Und der hat den Kontakt zu diesem Octave Durham. Denn Arthur arbeitet mittlerweile mit diesem Kunstdieb Octave Durham tatsächlich bei einigen Sachen sogar zusammen.
Hattet ihr denn auch moralische Bedenken, das so zu machen? Weil, also, ihr seid ja mit einem Kriminellen dann in Kontakt gekommen. Wie seid ihr denn damit umgegangen oder geht jetzt noch damit um?
Also Bedenken hatten wir auf jeden Fall. Wir haben da lange im Redaktionsteam drüber diskutiert. Geben wir dem jetzt eine zu große Bühne? Aber wir ordnen das im Podcast eigentlich sehr transparent ein und wir glorifizieren seine Taten auch nicht in dem Podcast. Dementsprechend war das für uns sozusagen der größere Gewinn in der Abwägung, jetzt mal Einblicke wirklich aus erster Hand zu bekommen. Also wie ist er vorgegangen? Wie hat er sich vorbereitet? Wie war die Durchführung des Einbruchs? Und es ist, also er ist ein sehr von sich selbst überzeugter Typ, der haut schon auch ein paar Knaller-Statements raus. Das war natürlich aus PodcastmacherInnen-Sicht auch wirklich viel wert. Und gleichzeitig muss man sagen, dass er bei diesen Knaller-Statements natürlich auch sehr dick aufträgt. Das werden die HörerInnen ja jetzt in eurer Folge auch mitbekommen. Wir konnten viele Sachen von ihm verifizieren, durch Aussagen der PolizistInnen, und durch Aussagen von Arthur Brandt, der, wie gesagt, mittlerweile mit ihm zusammenarbeitet. Aber ich würde mal sagen, wenn er behauptet, er hätte 400 Einbrüche gemacht über seine ganze kriminelle Laufbahn, da würde aus unserer Erfahrung im Austausch mit Kriminellen, ja, würden wir mal sagen, 20% Prahlerei würden wir da schon abziehen.
Ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, muss ich gestehen, aber ein paar von diesen Knaller-Aussagen, die du schon angemerkt hast, die werden wir heute hier natürlich auch hören, aber bei weitem nicht alle. Die Folgen zum ersten Fall Van Gogh und die Mafia. Eure neuen Staffel, die haben wir natürlich in den Shownotes dieser Folge hier verlinkt. Wir gehen zurück ins Jahr 2002. Das ist jetzt auch schon wieder ein ganzes Stückchen her. Damals, das beschreibt ihr sehr schön in eurem Podcast, wird der Euro eingeführt. Halle Berry und Denzel Washington bekommen jeweils einen Oscar. Queen Mum und Astrid Lindgren sterben beide im Jahr 2002. Die Jahrhundertflut überschwemmt Dresden und die Charts werden angeführt von Lars Ketchup, Shakira und Herbert Grönemeyer. Und in Amsterdam läuft eines Tages ein gewisser Octave Durham am berühmten Van Gogh-Museum vorbei.
It just was really the opportunity.
Das war die Gelegenheit. Ich habe eine Schwachstelle gesehen.
To the street, Bottestraat.
Ich bin die Straße lang gelaufen. Ich glaube, die Bottestraat. Egal. Wo ich herkomme, spielen Namen eh keine große Rolle.
And I saw the glass and it was a roof. I think, hey.
Und naja, ich habe das Fenster und das Dach gesehen und dachte mir so, wie komme ich aufs Dach?
How do I get on this roof? Or can I go on this roof? I have to go in the machine next day.
Ich werde die Tage mal ins Museum gehen müssen.
Ja, bei uns im Journalismus sagt man, die Themen liegen auf der Straße. Das scheint bei Octave Durham nicht so viel anders gewesen zu sein. Also im Vorbeigehen kommt ihm die Idee, doch mal ins Van Gogh-Museum einzubrechen. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen größenwahnsinnig. Wer ist denn dieser Octave Torben? Warum traut er sich sowas zu?
Na, der traut sich sowas zu, weil er Profi ist tatsächlich. Der guckt mit einem ganz anderen Auge auf Gebäude als wir. Er war damals ein sehr gefragter Mann in der Amsterdamer Unterwelt. Vielleicht noch ein bisschen zum Background. Also 1972 wurde er geboren in Amsterdam, ist da auch aufgewachsen. Heute ist er 53 Jahre alt. Er hat einen surinamischen Background. Das ist so eine ehemalige Kolonie von den Niederlanden in Südamerika. Sein Vater hat nach Aussage von ihm bereits relativ früh mit Drogen gehandelt. Das heißt, er ist im Grunde in eine kriminelle Familie reingeboren worden, kann man so sagen. Aufgewachsen ist er auch in einer relativ harten Gegend von Amsterdam. Da beschreibt er das so, dass wenn bei uns im Viertel die Polizei vorbeifährt, dann würde man vielleicht grüßen irgendwie nett oder das einfach ignorieren. Und wenn bei ihm die Polizei ins Viertel gefahren ist, dann hieß es sofort, was willst du hier, hauen Sie ab. Also da wird die Polizei wirklich eher als ein Feind wahrgenommen. Er behauptet gleichzeitig aber, obwohl er in einer harten Gegend gewohnt hat, dass die immer relativ viel Geld hatten. Also, dass sein Vater schon ein erfolgreicher Drogendealer war. Also, so wurden im Grunde die ersten kriminellen Schritte gelegt für sein Leben.
Und dementsprechend erkennt er auch schon früh, wo seine Talente liegen.
God's gift.
Es ist ein Gottesgeschenk.
Er war born teacher, born football player.
Es gibt geborene Lehrer, geborene Fußballspieler, Basketballspieler.
I'm a born thief.
Ich bin ein geborener Dieb.
Born builder, really.
Wir hören also schon, Octave hat ein sehr gesundes Selbstbewusstsein.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also der ist absolut von seinen Fähigkeiten überzeugt. Das haben aber fairerweise eine ganze Menge Kriminelle. Also sowohl Diebe wie auch Fälscher, die haben in der Regel riesen Egos. Und bei dem Termin, als ich ihn getroffen habe in Amsterdam für das Interview, da war er auch entspannt, weil das war ja ein Heimspiel für ihn. Also in Amsterdam, er hatte sich dann noch eine Seezunge irgendwie mitgebracht zum Essen bei dem Termin und er hatte auch richtig Lust, ein bisschen da zu erzählen.
Ja, und wie war das dann für dich persönlich, so jemanden zu treffen mit so einer zweifelhaften Berühmtheit und so einer kriminellen Vergangenheit?
Es war jetzt nicht der erste Kriminelle, den ich getroffen habe für Kunstverbrechen. Ich habe zum Beispiel auch Helge Achenbach getroffen, einen verurteilten Betrüger. Das ist aber ein ganz anderes Kaliber jetzt hier, der Octave. Also Achenbach, das war ein Kunsthändler oder ist ein Kunsthändler, eher Typ Feingeist. Und Oki, das ist halt wirklich ein knallharter Dieb und ein professioneller Krimineller. Und es gab dann auch so diesen einen Moment im Interview, als er dachte, ich gucke gerade nicht hin. Da hat er dann auch so mit seinem Handy auf jeden Fall irgendwie ein Video oder ein Foto von mir gemacht. Und das war dann schon so ein Moment, wo ich wieder gemerkt habe, okay, er ist zwar entspannt, aber die Gesamtsituation ist schon eine, die für mich auch Folgen haben kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt in der Amsterdamer Unterwelt gesichtsbekannt bin.
Und wer so einen Ruf und so ein Standing hat, der fängt natürlich entsprechend früh an, sich so eine Karriere aufzubauen. Das hat dir Octave im Interview beschrieben.
But when it gets serious, I was like 13 or 14.
Als die Sache ernster wurde, war ich 13 oder 14.
Car radios and a make.
Ich habe Fahrräder und Autoradios geklaut und locker 100 Gulden am Tag verdient.
I made at least 100 guilders a day, at least. That's like 100.
Das sind 100 D-Mark gewesen damals.
You know, every day. And you must imagine, I was 13, 14 years old.
Mit 13, 14 konnte ich mit der Kohle natürlich nicht einfach zu Hause aufkreuzen. Also habe ich alles in Spielautomaten gesteckt, bis ich 17 war. Seitdem hatte ich immer gutes Geld.
And I had serious money ever since.
Ich finde, das hört man bei dem O-Ton hier schon ziemlich gut durch. Und ich habe das ja gesagt, also er ist in eine kriminelle Laufbahn zum Teil reingeboren worden, aber er hat sich auch ganz bewusst dafür entschieden und er hat das auch gefeiert. Also man hört das, dass er wirklich ja früh dann auch Geld hatte und das natürlich auch genossen hat. Und er kennt entsprechend auch sehr viele wichtige Persönlichkeiten aus der Unterwelt. Also je früher man da in Kontakt kommt, desto mehr Connections kann man ja auch knüpfen. Und viele seiner Freunde, Kindheitsfreunde, Jugendfreunde sind nach eigener Aussage von Oki dann später auch zu noch krasseren, ich sag mal, Szenegrößen geworden.
One after the other became bigger. The one
die wurden mit der Zeit alle größer.
You know, one became like a sort of mob boss.
Einer wurde eine Art Pate. Ein anderer wurde der größte Drogendealer von Europa.
I did 400 burglaries.
Hab vorher 400 Einbrüche mit ihm durchgezogen.
His name is Sam.
He's Sami. Wurde aber Scarface genannt.
He died. They killed him.
Die haben ihn umgebracht.
And he was my friend. You know,
und er war mein Freund, weißt du? Ich war 8, 9 Jahre älter als er und die komplette kriminelle Unterwelt hat zu ihm aufgeschaut.
Looked up to this guy, Scotty. And you must imagine that I took him as a little kid.
Und jetzt stell dir vor, wie ich mit ihm als kleinem Kind Einbrüche durchgezogen habe. Hab ihm Mumm beigebracht.
He said, no, I'm not doing this, Oki.
Er hat gesagt, nein, ich mach das nicht, Oki. Und ich sag, natürlich, los jetzt, komm mit.
You know? So for me it's different.
Deshalb ist das für mich was anderes, wenn die ihn so bewundert haben. Für mich war mein junger Homie.
My young homie, you know?
Jetzt sind hier die 400 Einbrüche erwähnt worden von Octave. Darüber hast du vorhin ja auch schon mal gesprochen. Also es klingt so, als hätte er neben der Schule eine Art Nebenjob gehabt, in Anführungsstrichen, und das waren eben Einbrüche. Oder ist das eben nicht ganz so ernst zu nehmen?
Doch, man kann schon davon ausgehen, dass der sehr früh halt eben erstmal mit kleineren Delikten gestartet hat und später dann aber wirklich, also da reden wir von Banküberfällen, die er durchgezogen hat. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, einen guten Prozentsatz Prahlerei sollte man immer abziehen bei diesen Aussagen von ihm. Aber die Verbindungen zu den anderen Kriminellen, das konnte uns Arthur Brandt, also dieser Kunstdetektiv aus Amsterdam, auf jeden Fall bestätigen. Und es gab dann auch wirklich einen sehr lustigen Moment im Interview, bei dem Arthur auch mit dabei war, wo Oki meinte, ja, also für das, wofür Arthur irgendwie 2 Jahre Recherche und Ermittlung braucht, da brauche ich 10 Minuten auf WhatsApp für. Und da hat Arthur nicht widersprochen.
Ui, okay. Ja, es geht nichts über Netzwerken. Und Oktav hat ja sogar noch ein Geheimnis während eures Gesprächs verraten.
Ja. I stole everything.
Ich habe schon alles gestohlen. Bis auf vielleicht Nuklearsprengköpfe.
Nuclear warheads. I stole everything. Everything.
Alles. Nenn mir etwas. Ich hab's gestohlen.
Name it, I stole it. It means something. I say yes or no. Everything. I cannot. Everything. You know, like.
Banks.
I lost count.
Ich habe aufgehört zu zählen.
No. Yes. Rob banks a lot.
Ja, ich habe viele Banken ausgeraubt.
Museums.
More museums, not only Van Gogh.
Und Museen. Viele Museen. Nicht nur Van Gogh.
Van Gogh ist, Van Gogh ist the only.
Van Gogh ist der Einzige, der aufgeflogen ist.
I can only tell one.
Ich kann nur einen sagen. Soll ich?
Can I say it?
Yeah, of course.
Okay, because you said
Na, weil du gesagt hast, ich soll es keinem erzählen. Okay.
Venlo.
Venlo.
Nobody knows that. You got a scoop.
Keiner weiß das.
It happened in.
Das war 2013. Die Verjährung ist vor 2 Wochen eingetreten.
The Statue of Limitations is 2 weeks ago.
Was ist denn in Venlo passiert?
Das war ein Einbruch im Jahr 2013. Das hat man in Deutschland jetzt gar nicht so krass mitbekommen, weil der Künstler, dessen Bilder da gestohlen wurden, Jan Schoonhoven, der ist jetzt nicht Kaliber Van Gogh. So, deswegen den kennt man hier jetzt auch nicht so krass im breiteren Mainstream. Auf jeden Fall von dem sind 2 Bilder gestohlen worden. Eins ist dann später sogar auch im Auktionshaus Sotheby's wieder aufgetaucht und versteigert worden. Und da ist niemandem aufgefallen, dass es sich um ein gestohlenes Werk gehandelt hat. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Werke des Künstlers sich zum Teil sehr ähnlich sehen. Und bei dem Kunstwerk, was jetzt sozusagen da versteigert wurde, da war der Trick, dass das Bild einfach um 90 Grad gedreht wurde. Das ist abstrakte Kunst, da fällt das jetzt auch nicht sofort auf, wenn es auf dem Kopf steht. Und die Nummer auf der Rückseite ist leicht verändert worden. Und deswegen hat bei Sotheby's jetzt auch niemand nach der 2. und 3. Überprüfung gemerkt, dass das einfach das Werk ist, was geklaut wurde.
Entschuldigung, dass ich jetzt hier gelacht habe, aber das klingt ja schon ein bisschen skurril, ehrlich gesagt.
Und absolut, aber da muss man auch wirklich sagen, in der Kunstwelt geht es teilweise auch wirklich skurril zu und da kann man schon davon ausgehen, dass der Kollege, der bei Sotheby's dafür zuständig war, danach auch, ja, ich weiß nicht, ob er dann bei denen noch arbeitet und was ich auch gerne noch sagen würde, der Verkauf wurde später annulliert, also es ist aufgeflogen.
Ja, da war Oktar also auch mit beteiligt.
Ja, genau. Ihm zufolge schon. Und so wie er das da beschrieben hat, klang es auf jeden Fall auch authentisch. Und auch Arthur Brandt hat das sozusagen nochmal bestätigt. Die Verjährung bei diesem Diebstahl ist jetzt eingetreten. Deswegen kann er da auch relativ locker von erzählen. Das Geld, das er hätte bekommen sollen, das hat er allerdings nicht gekriegt.
Das heißt, in dieser Hochzeit seiner kriminellen Karriere kommt er jetzt also auf die Idee, ins Van Gogh Museum einzubrechen.
Genau, er läuft quasi am Van Gogh Museum vorbei und hält so ein bisschen Ausschau, das macht er aber wahrscheinlich bei allen Museen oder Banken. Wo ist denn hier möglicherweise eine Schwachstelle? Also für ihn ist das wirklich eher so eine berufliche Herausforderung. Und er sieht dann auch, dass, okay, mit dem Dach und dem Fenster, das könnte klappen. Geht dann sogar in das Museum rein, um sich auch von innen alles genau anzugucken. Wie sind die Räume aufgeteilt? Welche Wege gibt es? Wo sind die Fenster und wo ist das Flachdach, was ich da von draußen gesehen habe? Und das beschreibt er selber natürlich am besten.
Dann stand ich im Museum an einem Fenster und habe aufs Dach geguckt und war mir sicher, wenn ich aufs Dach komme, dann komme ich auch ins Museum.
If I can get on the roof. I can come in this museum. I took a guilder at that time.
Ich habe dann einen Gulden, eine Münze genommen und gegen das Fenster geklopft.
Plastic makes a low sound.
Plastik macht einen dumpfen Ton. Glas einen hohen. Die Münze hat Ding gemacht. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, das ist Glas. Unglaublich.
Unbelievable.
Unglaublich, sagt er, weil das Glas jetzt in Anführungsstrichen besser ist für einen Einbruch und für einen Überfall als Kunststoff? Oder wie meint er das?
Er meint es genau so, wie du das beschrieben hast, Anne. Es hängt davon ab, was für Glas das ist. Und in dem Fall muss man sagen, dass zu dem Zeitpunkt, also 2002, das Van Gogh Museum wirklich noch auf originales Glas sozusagen gesetzt hat. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit einem Fußball eine Glasscheibe eingeschossen hat. Das geht dann doch vergleichsweise schnell. Und dementsprechend war für ihn klar, durch die Scheibe kommen wir mit Vorschlaghämmern durch. Das ist kein extra gesichertes Glas. Das ist häufig halt ein Kostenpunkt für die Museen. Und wie gesagt, das Van Gogh Museum, das kann ich auch schon mal sagen, ich war jetzt ja für die Recherche dann auch vor Ort, die haben mittlerweile anderes Glas da drin.
Genau, du hast es gerade gesagt, du warst selbst dort. Das muss doch aber, wenn da solche Schätze drin hängen, unglaublich gut gesichert sein oder überwacht sein zumindest. Wie sieht das denn da aus?
Ja, da muss man wirklich sagen, da hat er mit dem Glas die eine Schwachstelle damals gefunden, die es eben gab. Ansonsten hast du vollkommen recht. Das Museum ist sehr gut überwacht. Das liegt in Amsterdam am Museumplein. Das ist so ein Platz in einer sehr teuren Amsterdamer Gegend, an der im Grunde alle wichtigen Museen, also das Stedelijk, das Rijksmuseum, das Van Gogh Museum, dann ist da noch die US-amerikanische Botschaft und ja, da sind Kameras ohne Ende. Ein Diamantenmuseum gibt es auch noch, fällt mir gerade ein. Also wirklich, es ist wirklich so, mehr Überwachung geht eigentlich nicht mehr. Okay. Druck kann da nicht drauf sein. Aber bei diesem Van Gogh Museum, ich habe es eben schon angesprochen, es gibt da halt dieses Flachdach. Das ist quasi der erste Stock. Da kann man draufklettern, um dann relativ einfach an ein Fenster an einem höheren Stock zu kommen, das auch direkt quasi zu den Galerien führt. Der ganze Bau, das ist eher so 70er Jahre mäßig. Ich finde das jetzt nicht sonderlich hübsch. Mich hat das eher an so eine Schule erinnert. Aber ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ein relativ einfacher Einstiegsort. Und was die Kameras betrifft, das war ihm egal. Denn er hat quasi mit einberechnet, dass die Kameras sie filmen werden. In der Vorbereitung haben sie aber natürlich darauf geachtet, also er und sein Komplize, zu dem wir später noch kommen, dass die einfach nicht identifiziert werden können.
Jetzt hast du gerade den Komplizen erwähnt. Mhm. Also Octave zieht es nicht alleine durch. Geht ja wahrscheinlich auch gar nicht.
Genau, also alleine, das hat er gemerkt, das wäre eine zu große Belastung, Herausforderung. Da braucht er auf jeden Fall einen Partner. Und er hat erstmal bei so ein paar anderen Leuten angefragt, eben diese besagten Jugendfreunde von ihm, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Die haben aber alle gesagt, okay, du spinnst, das schafft man nicht, auf keinen Fall. Und dann ist er irgendwann zu einem anderen Freund von ihm, den er noch nicht so lange kannte, Hank Beeslein heißt der. Die kennen sich über ja gemeinsame Einbrüche und der hat sofort gesagt, ja klar, machen wir.
Okay, da haben sich ja zwei gefunden. Mhm. So, jetzt hast du ja gesagt, er sucht immer nach der Schwachstelle und wo was möglich wäre. Aber warum denn nun ausgerechnet dieses Van Gogh Museum?
Also ich sag mal, mit dem Künstler hatte das jetzt nicht unbedingt was zu tun. Oki war schon klar zu dem Zeitpunkt, ja, Van Gogh ist ein bekannter Name. Ist ja auch einer der wertvollsten Markennamen der Welt. Aber es war jetzt nicht so, dass er eine besondere Leidenschaft hatte für diesen Künstler. Das wird ja diesen Kunstdieben gerne mal unterstellt. Das wären so feingeistige Gentleman-Diebe, die sagen, oh ja, ich möchte mir unbedingt einen Van Gogh in den Keller hängen. Das war da überhaupt nicht der Fall, sondern seine Meinung zu Van Gogh, würde ich sagen, hören wir noch mal kurz rein.
It could have been Robert Dyer, but because of the...
Das hätten auch Gummireifen sein können.
I was not thinking about, oh, it's Van Gogh.
Ich habe nicht darüber nachgedacht, oh, es ist Van Gogh.
I was thinking about, this is worth some money.
Mir war klar, sie sind etwas wert und ich werde herausfinden, wie viel, wenn ich sie gestohlen habe.
Then I will see how, what, but Van Gogh to me is not beautiful. Excuse me.
Ich finde Van Gogh nicht schön. Entschuldigung.
My friends, yeah,
eine Menge meiner kriminellen Freunde haben gesagt,
next time you get Rembrandt, eh? Van Gogh is ugly as fuck.
Nächstes Mal glaub bitte einen Rembrandt. Van Gogh ist mega hässlich.
Ja, das dürfte Van Gogh-Fans ziemlich wehtun, so eine Aussage. und, ja, du hast es ja vorhin auch schon mal erwähnt, Octave gefällt sich in der Rolle des Geschichtenerzählers, nenne ich es mal. Also er genießt schon ein bisschen diese Aufmerksamkeit.
Ja, definitiv.
Und jetzt machen sich die beiden, also Hank und Octave, daran, sich auf den Einbruch vorzubereiten. Das ist alles ziemlich umfangreich. Und ich gebe hier mal eine kleine Vorwarnung und Anmerkung. Wir sind uns durchaus dessen bewusst, dass Octav hier ja sozusagen eine detaillierte Anleitung zum Einbruch liefert. Das ist eine Gratwanderung, die wir hier aber gehen, eben weil sie so direkte Einblicke in das Vorgehen von Kriminellen bietet.
When you do something like that, first you see you have to find it or somebody gives you a tip.
Um so etwas durchzuziehen, musst du erstmal einen Tipp bekommen.
What are you doing, eh?
Hier, guck dir mal dieses oder jenes an.
See, is it possible?
Dann checkst du die Lage vor Ort.
You have to go to the window, get a ladder.
Wie komme ich rein? Habe ich ein Fenster? Brauche ich eine Leiter? Wenn ja, wie komme ich an die Leiter? Dann brauchst du Werkzeuge. Einen Bolzenschneider zum Beispiel.
You don't gonna buy a ladder, are you nuts?
Du bist ja nicht bescheuert, dann kaufst deine Leiter. Du musst sie klauen. Meistens sind sie aber mit Ketten befestigt.
You don't buy the bolt cutter to your neighborhood.
Den Bolzenschneider kaufst du auch nicht bei einem Baumarkt um die Ecke. Dafür fährst du ins Ausland oder mindestens in eine andere Stadt.
At least outside the city. You have to buy a lot of more stuff like screwdrivers, bags, ropes.
Dann brauchst du noch Sachen wie Schraubenzieher, Taschen, Seile, Vorschlaghämmer.
Okay, in a sledgehammer there are numbers.
Bei denen musst du dann die Seriennummer rausfeilen, weil die Hämmer sonst zu einem Laden zurückverfolgt werden können.
Because the numbers are registered to a spot, store or stuff like that. So you have to do that. But also the wooden grip on the sledgehammer.
Außerdem sind die Griffe der Vorschlaghämmer meistens gelb oder weiß. Die müssen aber schwarz sein. Wenn du die Straße langläufst und dir jemand entgegenkommt, musst du sie schnell ablegen können.
In the bushes on the pavement, you know, you won't see it if it's dark.
Mit schwarzen Griffen erkennt in der Dunkelheit niemand, dass du Hämmer dabei hast.
You know, all these kinds of things. Where do you buy spray bush? But where do you buy it also? Not everything.
Und die Farben dafür kaufst du natürlich auch in unterschiedlichen Städten zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Nie alles gleichzeitig. Das ist es, was dich zu einem Profi macht.
Ich bin am Anfang ein bisschen hängen geblieben. Da sagt er, um sowas zu machen, musst du einen Tipp bekommen. Also gibt es jetzt irgendwie doch einen Informanten, einen Insider im Museum, der ihm da ein bisschen hilft?
Nee, in dem Fall nicht. Zumindest nicht, dass wir davon wüssten oder dass er davon erzählt hätte. Es deutet auch nichts darauf hin, sondern in dem Fall hat Oki wirklich die Schwachstelle einfach selber gefunden, als eben professioneller Einbrecher. Aber er meint es schon eher im Allgemeinen. Also wenn im Allgemeinen man als professioneller Dieb arbeitet, dann ist das Best-Case-Szenario, einen Insider-Tipp zu bekommen. Bestes Beispiel dafür ist immer noch der Einbruch ins Berliner Bode-Museum. Da hat es auch einen Tipp gegeben, mit dem dann diese riesige Goldmünze gestohlen werden konnte.
Und dann beschreibt Octave auch noch, dass es nicht nur Vorbereitungen hinsichtlich des Werkzeugs braucht, sondern auch, um DNA-Spuren zu vermeiden.
Ich sah aus wie eine Mumie.
All my hairs were gone.
Kahl rasiert, Vaseline in meinen Augenbrauen. Ich habe wochenlang in Schlafsäcken gepennt. Ich mache solche Fehler nicht.
Don't make those mistakes.
Ehrlicherweise verstehe ich das nicht so richtig. Warum muss er denn solche Maßnahmen im Vorfeld ergreifen? Ist das für den Fall, dass die Ermittler später seine Wohnung durchsuchen oder wie?
Genau, also sicherlich ist für Octave der Besuch der Polizei jetzt auch nichts Ungewohntes, sage ich mal, bei ihm zu Hause. Und durch diese Maßnahme mit im Schlafsack schlafen, kann er sozusagen diese DNA-Spuren relativ schnell wieder beseitigen oder schnell leer beseitigen und dann finden die bei der Durchsuchung einfach nicht so schnell DNA-Spuren von ihm. Also er beschreibt das ja auch im O-Ton, dass er sich im Grunde komplett rasiert hat und auch Vaseline in den Augenbrauen hatte und so. Das sind Vorsichtsmaßnahmen. Ja, da merkt man, wie er schon sagt, dass er halt ein Profi ist.
Die Vorbereitungen sind also sehr umfangreich und es gibt vieles, was die beiden bedenken müssen. Und trotzdem, so perfekt das alles klingt, wird sich zeigen, dass man doch nie an alles denken kann. Dann ist der Tag gekommen. Es ist Samstag, der 7. Dezember, die ersten Stunden des Tages, als Octave und Henk sich dem Museum nähern. Warum fällt denn die Wahl auf so einen Samstagmorgen und jetzt nicht irgendwas, weiß ich nicht, um 11 nachts oder so?
Das hat taktische Gründe für die Flucht. Denn am Samstagmorgen, da ist schon so ein bisschen Verkehr auf der Straße. Und wenn die Diebe mit dem Fluchtfahrzeug losfahren nach dem Einbruch, wenn sie das mitten in der Nacht machen würden, dann sind sie das einzige Auto, was da unterwegs ist. Und dann ist es für die Polizei sehr viel leichter, die zu identifizieren, auch auf den Kameras zu verfolgen. Aber wenn schon so ein bisschen Verkehr ist, dann können sie mit Glück sich vom Museum weg und dann so ein bisschen in den fließenden Verkehr einschlängeln.
Und diese Aktion geht jetzt aber nicht so schnell, sondern die beiden brauchen wirklich Geduld, um eben keine Aufmerksamkeit zu erregen.
We had a BMW 325.
Wir hatten einen BMW 325, extrem schnell.
Car keys with it. License plates were doubled.
War ein gestohlenes Auto und das Nummernschild war gefälscht, also waren wir da sicher.
Done. Everything in the back of the trunk, so we went over to the spot.
Taschen und alles waren im Kofferraum. Wir haben das Auto dann an der Stelle abgestellt, zu der wir nach dem Einbruch flüchten wollten.
Already at the spot where we gonna go to when, after we done the heist, so it's already at the spot. So, and then we take the slash hammers out and stuff that they...
Dann haben wir die Vorschlaghämmer schon mal im Gebüsch neben dem Museum versteckt. Sind danach zu einer Schule in der Nähe, wo wir mit dem Bolzenschneider eine gesicherte Leiter geklaut haben. Der Bolzenschneider ist danach in den Kanal geflogen.
And we break, we cut a chain, we take one ladder, we got the bolt cutter, we throw it in the kennel. And then it took about, we started, let's say, at, I think, yeah, 2 o'clock at night.
Und dann? Also, wir haben so gegen 2 Uhr nachts losgelegt.
2 hours to walk to the museum.
Hat ungefähr 2 Stunden gedauert, um mit der Leiter zum Museum zu schleichen. Denn immer, wenn uns jemand entgegenkam, mussten wir die Leiter ablegen und erstmal an der Person vorbeigehen. Eine Runde um den Block und dann kam wieder jemand mit seinem Hund und die nächste Runde. Es hat Stunden gedauert.
It took hours because of that.
Und tatsächlich, wir haben es ja gesagt, ihr Einbruch wird von einer der vielen Kameras festgehalten, weil das alles da so gut überwacht ist, Torben.
Genau, das ist wirklich faszinierend, sich diese Aufnahmen dann im Nachgang nochmal anzugucken. Also man sieht auf den Aufnahmen die Rückseite vom Museum und wie Henk und Oki im Grunde diese Leiter an einem Vorsprung von diesem Flachdach anlegen. Beide klettern da dann langsam hoch und Oki hat in dem Interview auch erzählt, dass er quasi mit einem Funkgerät im Ohr den Funk vom Museum abhören konnte, also von den Securities. Er läuft dann mit Henk zusammen über das Dach und macht auf der anderen Seite von dem Dach ein Seil fest. Das ist dann für die Flucht. Also quasi auf der Rückseite des Museums hoch und auf der Vorderseite des Museums Seil festmachen für die Flucht. So, und dann gehen die beiden zu dem Fenster, durch das sie einbrechen wollen, und warten auf die nächste Tram, damit zumindest die ersten Schlaggeräusche von den Vorschlaghämmern, die sie dabei haben, nicht so sehr auffallen.
Und was dann in den nächsten knapp 4 Minuten passiert, das hat Oki dir filmreif, möchte ich sagen, im Interview beschrieben.
He had a sledgehammer in his hand. Tram is coming up. Boom.
Henk hat den Vorschlaghammer in der Hand. Der Zug kommt. Boom. Er schlägt zu. Danach schlage ich zu. Dann wir abwechseln. 20, 30 Mal.
Maybe 20, 30 times or something like that. And the window smashed. But while we are hitting... The security from the museum says, hey, there's a burglary going on.
Währenddessen höre ich über den Empfänger, dass die Securities im Museum rufen, hey, da passiert gerade ein Einbruch.
And I said, hey, Hank, now it's serious. We can't go back now. This is it.
Also sage ich zu Hank, Hank, jetzt wird's ernst. Jetzt gibt's kein Zurück mehr.
And there came a person behind the window.
Dann sehe ich hinter der Scheibe eine Frau vom Wachdienst sehen, die in ihr Funkgerät spricht.
And she said from, hey, we got a burglary. I see 2 guys and this and that. And I'm at the roof and Hank is hitting hammer to this woman, pointing at her.
Ich zeige auf sie, dann auf meine Kopfhörer und signalisiere ihr, ich kann dich hören, verschwinde.
Go away, go away. And I'm really like with my hand from, you know, to go away. Go. But I know the protocol, she has to go.
Ich kenne ja das Protokoll vom Museum.
The museum is
da soll niemand den Helden spielen.
Protecting,
in den USA hätten sie dich abgeknallt. Da hätte ich mich das nicht getraut.
In America they would have shot through the window. But then I would have done it. And I start kicking it.
Wir schlagen weiter auf die Scheibe ein, bis sie endlich bricht.
I said, hey, I can go through this. And I dive into the machine because the roof.
Dann tauchen wir durch das Loch im Glas ins Gebäude. Erst ich, dann Hank.
So I go in. Hank goes after me. Hank takes the bag also.
Er hat die Tasche dabei. Ich ein kleines Brecheisen und einen Schraubenzieher.
Crowbar in my sleeve and a screwdriver. Hank as well. You have to do these burglaries.
Wir teilen uns auf. You know. Jeder schnappt sich ein Bild, holen es von der Wand. Weißt du, in solchen Momenten zählt jede Sekunde.
You know, I put it in the bag.
Dann stopfen wir die 2 Bilder in die Tasche.
Back to him. So,
Hank klettert als erster wieder raus durchs Loch im Fenster. You know, und während er sich schon abseilt, komme ich mit der Tasche und den Bildern hinterher.
And then I go out And at that time I'm at the roof, you hear the police say, we're here.
Über meinen Empfänger höre ich die Polizei. Wir sind hier.
We're here. And I'm like, but I was smiling and I was at the roof. I had to rob it.
Aber ich grinse nur und ich mache mich gleich aus dem Staub.
I was really laughing. I'm like, haha, but I'm going away. But when I was at the roof,
ich stehe also oben auf dem Dach, die Tasche über der Schulter, das Seil in meiner Hand.
Inside, the security went nuts.
Es herrscht komplettes Chaos. Überall Polizei. Die Securities im Museum drehen durch.
I went down the rope, but I forgot the...
Dann will ich mich abseilen. Ich hatte aber vergessen, das Seil zu sichern.
So it was like I jumped off the rope. I was dead.
Also ist es, als würde ich vom Dach springen. Ich war tot.
And I fell from, I think, what is it, 7 meters or something, upside down.
Ich bin, was weiß ich, 7 Meter oder so runtergefallen.
Smoke came out my hand gloves.
Meine Handschuhe rauchen, während das Seil durch sie durchrauscht. Ich fliege kopfüber in den Abgrund und denke nur noch, oh Scheiße, ich werde mir die Beine brechen. Das da unten ist Granitboden, das packe ich nicht.
Oh, I'm not gonna make this. And 2 meters above ground.
Und 2 Meter über dem Boden verfängt sich dieses super dünne Seil um mein Bein und schneidet richtig rein. Und ich hänge kopfüber über und pendel wie eine Uhr von links nach rechts.
Upside down and I go like a clock from left to right. And I'm like, oh my God.
Und ich dachte nur, oh mein Gott.
They ask me, what you think about God.
Wenn die Leute mich fragen, ob ich an Gott glaube,
I know God is real.
Ich weiß, dass es Gott gibt.
But that happened, really.
Wirklich.
It was unbelievable. How the hell can a rope?
Wie kann das sein, dass im letzten Moment, wie bei so einem Cowboy, das Lasso so zack um mein Bein. Also, puh.
It goes around my leg. It felt like my leg went off.
Hat sich auch so angefühlt, als wäre mein Bein abgewesen danach.
You see me stumbling when I will go away.
Du siehst auf den Aufnahmen, wie ich weg.
Komm, I can, I'm dead, man, I cannot, you know, I'm tired.
Ich rufe die ganze Zeit nur, komm jetzt, und ich sag, ich bin tot, Mann.
But I'm still running because these cops come.
Ich laufe natürlich trotzdem weiter, weil jetzt von überall die Polizei anrückt.
The mistake they made because the security said, yeah, they're in the back.
Aber die machen zum Glück einen entscheidenden Fehler, denn die Securities haben durchgegeben, dass wir auf der Rückseite des Museums einsteigen. Also sind alle Polizisten direkt nach hinten gefahren. Wäre nur einer nach vorne gekommen, wäre das eine andere Nummer geworden.
And it would have been a different ball game. And then we walked to the getaway car.
Wir schlagen uns also zu unserem Fluchtwagen durch. Es war keine Zeit, die Bilder in den Kofferraum zu packen, also rufe ich Hank zu, spring hinten rein und nimm sie auf den Schoß und duck dich. Es sah dann so aus, als würde nur eine Person fahren.
So it looks like I drive alone, you know? Took my clothes off, scanner out, plucked it out. So
ich ziehe noch schnell meine obere Kleidung aus und fahre dann ganz ruhig wieder am Museum vorbei, denn wir hatten in einer Einbahnstraße geparkt.
It's one way, so you had to go around the back again, past the museum, otherwise you cannot go out there. And then I saw all these cops, you know, standing there and they were cursing.
Und dann sehe ich die ganzen Polizisten, die so krass angepisst waren. Über den Funk höre ich, wie sie jedes Schimpfwort benutzen, das es im Holländischen gibt. Ich habe noch nie so wütende Polizisten gesehen.
I never heard cops being that mad. I said, Hank, they're gonna kick the shit out of us.
Ich sag nur, Hank, die werden uns den Arsch aufreißen, wenn sie uns erwischen. Ich meine, klar, es war eine Erniedrigung für die.
It was a humiliation, of course. First of all, the burglary is actually impossible.
Wir ziehen das durch, was eh schon unmöglich war, und dann entwischen wir den auch noch.
And you get away.
Das war wirklich ein riesiger Zaubertrick.
This was like magic. It was magic.
Diesen beinahe Sturz von der Vorderseite, auch der wurde auf Überwachungskamerabildern festgehalten. Und wie schon gesagt, die beiden sind nicht mal 4 Minuten im Museum. Und jetzt kennt man das vielleicht aus Hollywood-Filmen oder hat so ein Kopfkino. Wenn das dann alles erfolgreich war, dann sitzen die Diebe im Auto und schlagen ein und beglückwünschen sich oder so. Oki sagt aber hier im Interview, dass das doch etwas bescheidener in dieser Situation ablief.
You know, you must imagine I'm used to...
Naja, ich bin solche Sachen ja gewohnt.
I'm not like, yeah.
Es war nicht so, wuhu, wir haben es geschafft. Sowas siehst du nur in Filmen.
You see that in movies. But we had, you know,
aber ja, wir hatten so einen kleinen Moment von, okay, wow, es klappt wirklich.
Wow, we did it.
Hank und Oki entkommen im Amsterdamer Morgenverkehr. Allerdings, trotz aller gründlichen Vorbereitungen, machen die beiden Diebe einen entscheidenden Fehler. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Was jetzt also bleibt, sind unter anderem die Scherben, ein Seil, die Vorschlaghämmer und zwei Lücken an der Wand des Van Gogh-Museums. Was genau haben die beiden denn da erbeutet?
Die haben zwei Frühwerke von Van Gogh gestohlen. Einmal die Meeresansicht bei Scheveningen. Das ist, ja, wie der Name sagt, ein Bild von einer stürmischen See, einem Strand von eben der Region Scheveningen. Und man sieht in der Mitte zentral so ein kleines Schiff in den Wellen. Menschen stehen am Strand. Wie gesagt, für mich eher eine klassische Meeresansicht und es ist jetzt auch noch nicht sozusagen Van Gogh, wie wir ihn später kennen, also mit den Sonnenblumen und alles bunt und knallig. Hier sind es eher noch so ein bisschen gedeckte Farben. Das Bild stammt aus dem Jahr 1882. Es ist nicht besonders groß, also 35 mal 51 Zentimeter. Und das zweite Bild, was die beiden Diebe erbeuten, das heißt die Kirche von Nünen mit Kirchgängern. Da steht eine Kirche im Zentrum, das ist jetzt kein krasser Dom oder so, sondern wirklich eher eine Dorfkirche. Davor stehen Menschen, die in die Kirche reingehen. Und das ist sogar noch ein bisschen kleiner, 42 mal 32 Zentimeter. Und ich sag mal so, die haben die Bilder jetzt nicht gestohlen, weil die beiden um den kunsthistorischen Wert dieser Bilder wussten. Also gerade die Kirche von Nünen ist eigentlich ein super wichtiges Bild im Frühwerk, weil Van Gogh das für seine kranke Mutter gemalt hat. Und die Kirche ist die, in der sein Vater gepredigt hat. Also da ist emotionaler Wert drin. Und das steigert sowohl den kunsthistorischen als auch den Geldwert von Bildern enorm. Das wussten die Diebe aber nicht, sondern die haben sich die einfach geschnappt, weil die eben leicht zu transportieren waren.
Haben wir also gleich noch ein bisschen Kunstgeschichte mit dazu jetzt bekommen.
Na sicher.
Und was ist dann so ein kleiner Van Gogh eigentlich wert?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also in den Medien kursierten nach dem Einbruch verschiedene Zahlen. Also da war die Rede von 4 Millionen Dollar bis 70 Millionen Dollar. Der Witz bei den beiden Bildern ist, dass die seit der Jahrhundertwende, und damit meine ich jetzt vom 19. ins 20. Jahrhundert, nicht mehr auf dem freien Markt waren. Und dementsprechend gab es auch nie eine aktuelle Wertermittlung. Seit den 1980er Jahren ist aber irgendwie klar, dass jeder Van Gogh, der in einer Versteigerung ist, eigentlich mindestens 1 Million Wert erzielt. Also zumindest die Ölgemälde. Und ich habe es ja eben schon gesagt, gerade die Kirche von Nünen, die hat wirklich einen emotionalen Wert. Also da kann man auf jeden Fall von einem zweistelligen Millionenbetrag ausgehen.
Das klingt doch ja ganz lukrativ, in Anführungsstrichen. Das Aufsehen nach diesem Einbruch, das ist dann natürlich entsprechend groß. Alle Welt berichtet und fragt sich, wer war das? Wo sind die Bilder? Aber wie groß diese Aufregung sein würde, das war selbst für die Diebe überraschend.
Ich muss gestehen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich dachte vielleicht BBC oder der Spiegel oder so bringen was.
CNN, New York Times.
Aber es lief bei CNN, New York Times. Auf jedem Sender lief das.
Everything. Hank freaked out.
Hank ist ausgerastet. Das ist zu viel Aufmerksamkeit. Und ich sagte nur, keine Sorge, es war verrückt. Es war verrückt. Die ganze Welt wollte wissen, wo die Bilder sind. Und ich hatte sie auf meinem Schoß liegen und dachte nur, hier sind sie, ihr Loser. Und ich habe mit dem Schraubenzieher in der Hand Fernsehen gesehen. Okay, was wissen Sie? Ah, da ist das Seil. Ah, da sind sie hinten raus. Sehr merkwürdig.
Was machen Hank und Octave denn danach?
Also zuerst mal müssen sie den Fluchtwagen loswerden. Da hat sich Hank drum gekümmert. Allerdings weiß weder Oki noch wir, wie er das genau gemacht hat. Ich tippe auf Schrottpresse. Und die Bilder, also die heiße Ware, die lagern die beiden erstmal bei einem Bekannten. Der hat dann aber irgendwann von dieser ganzen Medienberichterstattung auch mitbekommen und tierisch Angst bekommen und hat Oki gebeten, bitte, bitte, bitte nimm die Bilder zurück. Woraufhin Oki die an Hank gegeben hat, der so ein bisschen außerhalb von Amsterdam gewohnt hat, und der hat die dann verwahrt. Somit war dann auch erstmal alles erledigt in Sachen Einbruch, und Oki, der hat dann auch erstmal Urlaub gemacht.
Das heißt, es vergeht jetzt einige Zeit und die beiden lassen erstmal Gras über die Sache wachsen, bis sie die Bilder loswerden? Also wir haben ja jetzt von Octave schon gehört, er wollte die jetzt nicht unbedingt im Wohnzimmer hängen haben.
Nein, genau. Den beiden ging es ganz klar ums Geld. Und deswegen, es war schon smart von denen, so ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen. Aber sie mussten dann auch anfangen, sozusagen einen Abnehmer dafür zu finden. Das hatten sie vorher nicht gemacht. Also es war kein Auftragsdiebstahl. Und Oki, der nutzt im Grunde seine Kontakte in die Unterwelt und spricht mit einem sehr bekannten, sehr berühmten Kriminellen zur damaligen Zeit, nämlich Cor van Hout. Der ist vor allem dafür bekannt, dass er in den 1980er Jahren den niederländischen Biermagnaten Alfred Heineken entführt hat. Und ja, Van Hout wurde dafür auch verurteilt, hat lange in Haft gesessen dafür, ist dann aber irgendwann rausgekommen und hat im Grunde, nachdem er freigekommen ist, direkt wieder eine Bande aufgebaut. Die waren vor allem in der Sexindustrie tätig in Amsterdam und dementsprechend, also das Geld bei Cor Van Hout, das saß auch vergleichsweise locker.
Und mit ihm tritt Octave nun also in Verhandlungen über diese Bilder.
Are you interested in two paintings?
Ich frage ihn, ob er an zwei Bildern interessiert ist und er antwortet, oh, du hast sie also. Ich sag ja und er sagt, na klar bin ich interessiert. Ich denk mir, oh, das ist sehr gut.
I was like, oh, that's good. And I said, what do you want?
Dann fragt er, was ich dafür haben will. Right. Aber ich sag nein. Doch. Er soll sagen, was er bereit wäre zu zahlen. So machst du das. Du musst die Leute zum Reden bringen.
What do you offer? And I had an amount of money in my head, not much.
Ich hatte schon eine Summe im Kopf, nicht viel. Vielleicht genug für ein kleines Auto, nichts Außergewöhnliches.
And he offers an amount that is 10 times the amount.
Und dann nennt er mir eine Summe, die 10-mal so hoch ist wie die in meinem Kopf. Ich denke nur, leck mich.
You know, 100,000. I can't say.
Kann ich nicht sagen.
And he offers 10 times, but I know the first.
Naja, er sagt das Zehnfache, aber ich weiß, das erste Angebot ist immer das Niedrigste. Also pokere ich und sage, nein, ich will das Doppelte. Und er sagt, okay, kein Problem. Ich denke nur, leck mich.
I'll be like, fucking hell. And the deal was so good.
Der Deal war so perfekt. Er hat sogar angeboten, dass ich zuerst das Geld bekomme und dann erst die Bilder übergeben muss.
And then you bring the paintings. I'm like, wow.
Ich denke nur,
because
wow.
The difficult thing is when you bring the paintings, you can get hit.
Das ist großartig, weil bei diesen Übergaben besteht immer die Gefahr, dass du abgezogen wirst.
And I went to Hank. I'm like, fuck.
Also bin ich zu Hank und sag nur, Hank, wir haben einen Deal und du wirst nicht glauben, was für einen.
He won't believe.
Und er sagt nur, was?
Like, what?
Das klingt jetzt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ehrlich gesagt.
Das kann man so sagen und ehrlicherweise, das ist es dann auch. Also, sie haben zwar mit Cor Van Hout Vereinbarungen getroffen, die Bilder sollten am 24. Januar 2003 übergeben werden. Es kommt aber anders, denn tatsächlich an dem Tag, als die Bilder übergeben werden sollten, kommt Cor Van Hout nicht zu dieser Übergabe. Und da merkt Oki schon, ah, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich rufe jetzt mal die rechte Hand von diesem Gangsterboss an. Und der sagt ihm nur am Telefon ganz schnell, Oki, ist es was Schlimmes passiert? Ich kann nicht am Telefon drüber reden und legt auf. Oki fährt nach Hause, macht den Teletext an und bekommt da dann mit, dass Cor Van Hout an dem Tag auf offener Straße erschossen wurde.
Also auch das klingt echt unglaublich, ist aber eben nach Octaves und Hanks Berichten zufolge so passiert. Das heißt, die beiden bleiben jetzt auf diesen Bildern sitzen und Octave wird langsam auch nervös.
And at that time was quite superstitious.
Ab dem Zeitpunkt fing ich an, abergläubisch zu werden. Ich sagte, Hank, nimm du die Bilder und biete sie irgendjemandem an.
This painting offered to someone. If that person doesn't take it,
wenn du niemanden findest, entsorgen wir sie.
Get rid of these paintings. I wouldn't,
ich hatte nicht vor, die Bilder zu zerstören. Ich hätte sie irgendwo deponiert, damit die Polizei sie findet.
Put them somewhere that the police would find them, you know?
Ich dachte wirklich, die Bilder sind verflucht.
These paintings are cursed.
An der Stelle machen wir einen kleinen Schnitt und spulen gedanklich ein bisschen zurück und schauen jetzt mal auf die andere Seite, die der Ermittler. Wir haben Octave gehört, unmittelbar nach dem Einbruch sind er und Hank im Fluchtauto an den Polizisten und dem Museum vorbeigefahren und über Funk hat Octave die Polizisten dann fluchen hören. Was passiert denn jetzt auf Seiten der Ermittler nach diesem Einbruch im Dezember 2002?
Ja, die fangen an mit der Spurensicherung vor Ort, ganz klassisch, wie man das kennt. Also viele Menschen in weißen Anzügen, die mit Puder irgendwie versuchen, an Fingerabdrücke zu kommen und das zersplitterte Glas zu analysieren. Sie finden dann auch die Vorschlaghämmer, die Oki und Hank benutzt haben, um das Glas um die Scheibe einzuschlagen. Die waren allerdings auch schwarz lackiert und mit Dog Away eingesprüht. Also die haben sie nicht direkt gefunden.
Wieso haben die das gemacht?
Also das mit der Farbe haben sie gemacht, um sozusagen in der Dunkelheit die Hämmer besser verstecken zu können. Beim Angang an das Museum während des Einbruchs morgens bestand ja die Gefahr, dass zwischendurch irgendwelche Leute ihnen auch entgegenkommen auf der Straße. Sie hatten das Fluchtauto ja ein bisschen entfernt vom Museum geparkt. Und dann, wenn sozusagen jemand gekommen ist, dann konnten sie schnell die Vorschlaghämmer ins Gebüsch legen und dann sind die nicht so schnell aufgefallen, wie wenn halt ein gelber oder ein einfach hölzerner Stiel da rauslugen würde. Und dieses Dog Away, das haben sie draufgesprüht, damit eben die Spürhunde der Polizei nicht so schnell die Fährte von denen aufnehmen können.
Ja, also Dog Away heißt tatsächlich die Hunde fernhalten.
Genau, das ist eigentlich ein Mittel, das man so zu Hause benutzt, wenn die Hunde nicht auf die Couch gehen sollen oder so. Also wirklich echt smart drüber nachgedacht.
Ja, also die Spurensicherung kommt und sucht wahrscheinlich auch nach Fingerabdrücken. Was können die da noch so finden?
Ja, die Fingerabdrücke, die finden sie tatsächlich nicht. Sie untersuchen die eingeschlagene Fensterscheibe. Sie suchen die dann auch auf Fasern ab. So ein paar können sie sichern. Also gerade von den Vorschlaghämmern und von dem Abrieb, das ist nachher relativ wichtig für die Hausdurchsuchungen, die sie durchführen wollen. Etwas ganz Wichtiges, das sie aber finden, das ist tatsächlich eine Mütze von Oki. Die ist nämlich bei der Flucht verloren gegangen, als er sich vom Dach, naja, abgeseilt hat, kann man nicht wirklich sagen. Er ist da ja runtergestürzt und während der Flucht ist sie ihm dann vom Kopf gefallen und dementsprechend haben die PolizistInnen da natürlich ein sehr wichtiges Beweismittel und eine heiße Spur, an der sich eben auch DNA befinden könnte.
Das ist also dieser große Fehler, den die beiden trotz aller Vorkehrungen gemacht haben.
Genau.
Nochmal Seitenwechsel. Octave glaubt ja inzwischen, dass auf den Bildern ein Fluch liegen könnte und gibt sie wieder an Hank. Hat er denn jetzt aber einen Masterplan, was mit den Bildern zu tun ist?
Also der erste Gedanke ist, dass er richtig, richtig lange warten will, bis niemand sich mehr an diese Sache erinnert. 10 Jahre oder so. Aber die beiden wollen halt auch gerne die Kohle haben für die Bilder. Deswegen kommt ihm eine andere Idee. Ein Jugendfreund von ihm mit italienischen Wurzeln, dem erzählt er von den Bildern. Und dieser Jugendfreund sagt, ja, er kennt da eventuell jemanden, den diese Bilder interessieren könnten. Und zwar Raffaele Imperiale.
Das ist ein sehr eindrucksvoller Name. Wer ist dieser Raffaele?
Ja, es ist auch ein Mann mit italienischer Herkunft, das ist relativ offensichtlich. Der lebt aber schon zu dem Zeitpunkt relativ lange in den Niederlanden. Er hat dort Coffeeshops eröffnet, hat darüber auch den Kontakt in die Drogenszene bekommen und lernt darüber wiederum Mitglieder des Amato-Clans kennen. Das ist ein Zweig der italienischen 'Ndrangheta, also die italienische Mafia, um es mal ganz platt zu sagen. Und der Raffaele Imperiale, der arbeitet sich über die Jahre in dieser 'Ndrangheta, in diesem Amato-Clan, in dem Zweig, immer weiter nach oben und ist später dann einer der Oberhäupter dieses Clans.
Und du hast Octave auch zu Raffaele Imperiale befragt und es ist sehr interessant zu hören, wie er von ihm spricht.
Disciplined.
Ein sehr disziplinierter, gut aussehender, seriöser, netter Typ.
Nice guy. To me not the boss.
Für mich nicht der typische Boss, eher so ein schlauer Typ.
No guy.
Geschäftsmann.
Very smart. Businessman.
Too nice for a boss or...
Yeah, nice guy.
Ja, ein echt netter Typ.
He's against violence. He don't like violence.
Er ist gegen Gewalt.
Probably he has a department in his group.
Klar, violence. Er wird in seiner Organisation jemanden gehabt haben, der für die Gewalt zuständig ist. Well, wenn du in diesem Geschäft mit Millionenbeträgen arbeitest, brauchst du eine Abteilung für Aggression.
Aggression, that's normal. That's how it works.
Da schwingt ziemlich viel Respekt mit, habe ich so den Eindruck. Und ja, dieses Mal klappt das dann also mit dem Verkauf.
Genau, die beiden verkaufen die Bilder an Imperiale. Wie viel sie dafür bekommen, habe ich natürlich gefragt, aber Oki lässt sich da nicht in die Karten gucken. Es gibt Berichte, dass es ungefähr 350.000 Euro gewesen sein sollen. Das ist sehr viel weniger als die Summe, auf die die Bilder geschätzt wurden, weil man bei einem illegalen Verkauf natürlich ja, auch viel weniger bekommt, als man jetzt bei Sotheby's oder bei Christie's bekommen würde, weil es ist ja heiße Ware. Aber Oki hat trotzdem immer noch sehr viel mehr bekommen, als er sich eigentlich ausgerechnet hatte irgendwann mal. Das hat er mir zumindest erzählt. Weiß man jetzt auch nicht, wie viel Prahlerei das war. Aber das ist so ungefähr die Summe, 350.000, die da im Raum steht.
Das bedeutet, ungefähr ein halbes Jahr nach dem aufsehenerregenden Einbruch sind Octave und Hank die Bilder tatsächlich wieder los. Und der Spuk hat für die beiden erstmal ein Ende. Und dementsprechend gönnt sie sich jetzt erstmal Urlaub. Die Ermittler machen das natürlich nicht. Die suchen weiter und haben ja jede Menge Spuren gesammelt, allen voran die Mütze. die du schon erwähnt hast, die da am Museum verloren gegangen ist.
But now it comes, how did they get the DNA? Because
ich habe mich wirklich gefragt, wie sie an meine DNA gekommen sind.
I was like a mummy. I was bald as fuck.
Ich sah aus wie eine Mumie.
So
kahl rasiert, Vaseline auf meinen Augenbrauen.
Make those mistakes.
Ich mache solche Fehler nicht. Ich habe wochenlang in Schlafsäcken gepennt. Und dann finden sie an der Mütze ein Haar von mir? Das ist unmöglich.
I found a cap with 10 hairs. It's impossible. Okay.
Ja, und doch haben sie aber offenbar eins gefunden. Das heißt, wie schnell sind denn jetzt die Ermittler Octave und Henk auf den Fersen?
Das dauert schon einige Wochen, bis das Labor die DNA-Ergebnisse vorliegen hat. Was für die PolizistInnen noch dazukommt, während der Untersuchungen bekommen sie auch von einem Informanten aus dem Milieu den Tipp, dass Octave und Henk etwas damit zu tun haben könnten. Und dann kommt eben nach einigen Wochen das DNA-Ergebnis, das besagt, die Mütze hat Octave Durham gehört.
Und trotzdem nehmen die Beamten die beiden aber noch nicht fest. Obwohl das für mich, ehrlich gesagt, doch ziemlich eindeutig klingt. Warum handeln die jetzt noch nicht?
Habe ich mich auch gefragt, um ehrlich zu sein, weil für mich klang das auch wasserdicht. Aber die Polizisten, die sind sich an der Stelle anscheinend immer noch nicht sicher genug. Die sammeln noch mehr Beweise und fangen vor allem auch an, dann Telefone abzuhören. Nicht nur die von Octave und Henk, sondern auch die der Familien oder Freundinnen von Octave. Außerdem werden die beiden beobachtet, ob sie ihren Lebensstil geändert haben, ob sie mehr Geld ausgeben als sonst. Das tun die beiden ehrlicherweise nicht, sondern die verhalten sich einigermaßen unauffällig für ihre Verhältnisse. Und was sozusagen noch dazu kommt, Octave, der hat auch einen Informanten bei der Polizei, der ihm schon sagt, hey, die sind dir auf den Fersen, guck, dass du keine größeren Anschaffungen machst, guck, dass du es ein bisschen ruhiger angehen lässt in den nächsten Wochen.
Doch trotz aller Vorsicht, alles und jeden kann man einfach nicht kontrollieren. Das müssen die beiden dann auch feststellen.
Was dann passiert ist?
Henk war so enthusiastisch, happy,
dass er seinem Bruder davon erzählt hat und dessen Medikamente bezahlt hat und so.
For his marriage and stuff like that. But Hank's brother is an ex-cop.
Aber Hanks Bruder ist ein ehemaliger Polizist. Er hat uns dann verraten.
And he betrayed us.
Das scheint mir, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, auch eine ziemlich interessante Familie zu sein. Der eine ist ein mehr oder weniger berühmter Dieb und der Bruder ist Polizist. Aber das alles reicht dann in der Summe, was sich so an Beweisen gegen Henk und Octave angesammelt hat. Und jetzt können sie endlich zugreifen, die Polizisten?
Genau, das reicht. Und im Februar 2003 ist es dann auch soweit. Henk wird festgenommen, hat er in einem anderen Interview beschrieben als eine sehr unangenehme Situation, weil er gerade bei seiner Schwiegermutter zu Besuch war, die auch davon nichts wusste. Und naja, dann halt ein Haufen Polizisten, die einen irgendwie auf dem Wohnzimmerboden in den Teppich drücken und die Handschellen anlegen. Das möchte, glaube ich, niemand bei seiner Schwiegermutter erleben. Genau, und bei Oki, da läuft das Ganze so ein bisschen komplizierter ab. Er ist ja so ein bisschen durch den Kontakt vorgewarnt worden, den er bei der Polizei hat und trifft dann auch so ganz merkwürdige Vorsichtsmaßnahmen. Also er schiebt zum Beispiel zu Hause jeden Abend zwei alte Waschmaschinen vor seine Wohnungstür.
Diese etwas eigene Vorgehensweise, die macht sich dann tatsächlich bewährt.
I'm in my house, all of a sudden I hear like boom.
Ich bin zu Hause. Auf einmal höre ich ein Boom und denke mir, Scheiße, Gasexplosion.
And I hear it again. I said, oh, it's my door.
Dann höre ich es nochmal und merke, oh, das ist an meiner Tür.
Because of the two washing machines were over there.
Aber sie sind wegen der zwei Waschmaschinen nicht reingekommen. Klangen wie eine Boombox.
Bob shouting because he did.
Und dann höre ich Bobs Rachen rufen, Polizei, Polizei.
Polizei, I'm like, fuck.
Und ich denke nur, fuck.
I stood up, I had a T-shirt on.
Ich springe auf, nur im T-Shirt und Latschen. Renne auf den Balkon und halte mir dabei noch die Hände vors Gesicht, damit mich niemand direkt erkennt.
To each other. I put it on my face and I look with my eyes between my fingers. So they could not recognize me or make sure that's me. And I looked at them and said, you're surrounded, you can't go anywhere. And did this.
Ich höre nur die Polizei rufen, sie sind umstellt.
Six or eight.
Und ich dachte mir, es ist der 6. oder 8. Dezember oder so und ich will an Weihnachten nicht im Knast sitzen.
Yes, I don't want to be in jail. You know, I'm like, no, I'm going.
Also sage ich, nee, ich hau ab und klettere von meinem Balkon auf den darüber und so weiter. Bis aufs Dach. In 10 Sekunden oder so.
I think it was in 10 seconds I was at the roof of my house and there was stop doing this.
Es regnet und von unten rufen sie, hör auf, du wirst runterfallen. Aber ich denke mir, nee, ich habe da jetzt keine Zeit für, ich muss los.
And then I went on the other side.
Also renne ich übers Dach und auf der anderen Seite runter in den anliegenden Keller.
I thought, in the basement. where are heating pipes and stuff like that. But where I was, it was very cold. So I
da habe ich mich versteckt. Eiskalt war es da. Aber es waren noch überall Polizisten.
Especially when
sie waren gefrustet.
Roof.
Es war mittlerweile das dritte Mal, dass sie mich verhaften wollten.
This was the third time and they were disappointed. I had to wait to the morning and then I ran from that block to a friend's of mine.
Dann wurde es morgen und ich laufe einen Block weiter und klopfe bei der Mutter eines Freundes an.
She said, what happened? I said, I wanted.
Ich sag, mach auf, mach auf. Wieso, was ist los? Ich werde gesucht. Sie kannte auch Hank. Ach, du wirst gesucht. Ja, ich stecke in der Scheiße und ich kann ein paar Anrufe machen und so. Hab ihr später einen Diamanten dafür geschenkt. Den Ring hat sie immer noch.
And later I gave that woman, I gave her a diamond. She still has it.
Dann ist jemand mit etwas Geld gekommen und am nächsten Tag war ich auf dem Weg nach Spanien.
The day after I went to Spain.
Auch das klingt wieder filmreif, was Octave da beschreibt. In einer Dokumentation spricht dann ein Ermittler, Bob Schraren heißt er, aber auch über diesen Festnahmeversuch und da beschreibt er das genauso. Das heißt, es ist wirklich so passiert und es ist keine Geschichte, die sich Octave da ein bisschen überdramatisiert ausgedacht hat. Und wir haben es gehört, Octave macht sich dann ein schönes Leben in Spanien oder wie sieht das aus?
Ja, was heißt schön? Also er flüchtet erstmal über Brüssel nach Ibiza und da verhält er sich für seine Verhältnisse eher ruhig. Er geht nicht super viel feiern, er hat keinen Kontakt in die Heimat, sonst ist er eher so ein umgänglicher Partytyp, wie er sich selber auch beschrieben hat. Und nachdem er sich eben eine Zeit lang in diesem Haus auf Ibiza versteckt hat, geht es dann für ihn auch weiter nach Barcelona.
Und so ganz kann er dann aber doch nicht auf ein soziales Leben verzichten.
That time there was a derby, you know.
Das eine Mal war ein Fußballspiel, das Derby Real Madrid gegen Barcelona. Und alle möglichen Leute aus Amsterdam waren da und ich dachte nur, oh mein Gott. Weil natürlich kamen auch Leute an und plapperten los. Hey, ich bin mit Oki hier und ich dachte nur, scheiße.
Oki ist auch hier, I'm like, so the next day I went away.
Also bin ich am nächsten Tag direkt abgereist nach Marbella.
Das heißt, so richtig entspannen kann er eigentlich gar nicht auf dieser Flucht. Wie lang ist er denn da unterwegs? Das sind ja jetzt doch ein paar Stationen, die er da macht.
Ja, er ist rund anderthalb Monate in diesem Modus unterwegs. Und das ist, sag ich mal, für auf der Flucht sein, gerade wenn man jetzt auch an so Fälle wie Daniela Klette oder, weiß ich nicht, Marschalek oder so denkt, ist das ja vergleichsweise kurz. Aber selbst in dieser kurzen Zeit, da kann man nie die Kontrolle über alles haben.
Und manchmal kommt dann auch einfach noch Glück dazu. In diesem Fall für die Ermittler.
Because I made a phone call from Barcelona.
Ich habe vom Flughafen in Barcelona die Frau eines Freundes angerufen, der gerade ermordet worden war.
Was the wife of a friend of mine who just got killed. You know, they got assassinated. And because he got killed, the family gets stabbed.
Und weil es eine Untersuchung in einem Mordfall war, wurden direkt alle Telefonate der Angehörigen abgehört.
Van Gogh,
tja, Robert. Und das Abhörteam waren auch die Zuständigen für den Van Gogh-Raub.
And the guy said, hey, I think I got Oki online.
Da hat dann einfach einer gesagt, hey, ich glaube, ich habe Oki in der Leitung. Er ist in Spanien.
And he said, he's in Spain.
So, und ich vermute jetzt mal, dass diese niederländischen Ermittler auch ihre spanischen Kollegen informieren.
Genau, Octave wird zu dem Zeitpunkt schon mit internationalem Haftbefehl gesucht. Dementsprechend weiß die spanische Polizei auch Bescheid. Und dann ja, kommt es sozusagen zum Showdown in Marbella. Denn da kann Octave gerade noch hinreisen. Er ist mit einem Freund unterwegs zu dem Zeitpunkt, hat relativ viel Bargeld dabei, hat davon gerade ein paar Uhren gekauft, wie er das beschreibt, also an diesem Tag, an dem er verhaftet wird. Er will telefonieren, muss zu einer Telefonzelle, weil er natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht über ein Handy telefoniert. Und dann würde ich mal sagen, hat das Karma einfach zugeschlagen.
I was in the harbor. I kicked the telephone.
Ich war am Hafen unterwegs und habe gegen eine Telefonzelle getreten, weil mein Geld stecken geblieben ist.
And all of a sudden, the cops come and say, what are you doing?
Auf einmal kommen zwei Polizisten um die Ecke und fragen, hey, was machst du da?
I said, I'm calling.
Ich sag nur, na, ich möchte telefonieren.
Who are you?
Wer bist du?
And I said to my friend, oh, shit.
Und ich sag zu meinem Freund nur, oh, scheiße, das ist nicht gut.
I said, show me your money.
Die Polizisten sagen, zeig mal dein Geld. Ich frag nur, mein Geld?
Like 1,000.
Nun, ich hatte 1.000 Euro dabei. Das ist ja viel. Aber hinter den beiden steht so ein Porsche 911.
Brand new.
Und ich sage, das ist viel Geld.
That's a lot of money. He said, this is not a lot of money. Like, what is this guy all about? And he was like acting the bad cop.
Ja, und dann haben sie so Good Cop, Bad Cop gespielt. Ich hab's noch versucht mit Meno Hablo Español, aber ich wusste, ich bin gefickt. Die eine Polizistin will dann meinen Pass sehen. Ich frag noch, wofür?
Because I didn't do anything. Yeah, you get the telephone.
Na, weil du gegen die Telefonzelle getreten hast. Bla, bla, bla. Ich wurde immer genervter und dann hieß es, los, ab ins Auto. Ich sag zu meinem Freund Marcel, scheiße, ich bin geliefert. Dann ging es auf die Polizeiwache und dort sagten sie, hey, du wirst von Interpol gesucht. Und ich so, oh, wirklich?
Und wann genau war das jetzt, diese Festnahme?
Das war im Dezember 2003. Er wird dann in Spanien verhaftet, kommt dort ins Gefängnis. Er erzählt auch im Interview, dass das ziemlich schlimm gewesen sein soll. Also unhygienische Zustände, korrupte Polizisten. Da war er im Interview auch ziemlich angespannt, als er das erzählt hat. So, da hat man gemerkt, das nagt wirklich an ihm. Also meine Einschätzung ist jetzt weniger, dass es ihm um die korrupten Polizisten ging, sondern eigentlich eher um die Situation, dass er da keine Kontrolle mehr hatte, dass es da ein Machtgefälle gegeben hat. Er ist dann kurz in Marbella im Gefängnis, wird dann weiter nach Madrid verlegt und da ist er dann wieder oben auf, weil da kennt er tatsächlich ein paar Verbrecher, die da auch gerade einsitzen, die gute Freunde von ihm sind. Und da erzählt er, dass er dann wieder eine relativ gute Zeit gehabt hat. Und schließlich, am Ende, wird er dann auch in die Niederlande überführt und ist da ins Gefängnis gekommen.
Und da trifft Octav dann wieder auf seinen Komplizen Henk, und zwar vor Gericht. Musik 2004 beginnt der Prozess gegen Octav Durham und Henk Bieslein in Amsterdam. Das Medieninteresse ist natürlich riesig. Wie lautet denn jetzt die Anklage genau und wie verhalten sich die beiden vor Gericht?
Also die Anklage lautet ein schwerer Fall von Einbruch, für das die beiden dort sitzen. Und naja, vom Verhalten muss man sagen, die halten dicht. Also die sagen gar nichts. Die blocken total ab. Die geben auch keine Informationen über Raffaele Imperiale oder den alten Schulfreund raus. Gleichzeitig ist das aber ja natürlich die Frage, die auch in diesem Gerichtsprozess alle beschäftigt. Wo sind die Bilder?
Das stelle ich mir relativ schwierig für die Staatsanwaltschaft vor, wenn die beiden nichts sagen und nichts zugeben. Wie sieht denn deren Forderung dann aus? Also wie sollen die beiden zur Rechenschaft gezogen werden?
Die Beweislage ist natürlich relativ erdrückend. Dementsprechend die Forderung 5 Jahre Haft für Octav, 6 Jahre für Henk. Wir wissen selber nicht ganz genau, wo jetzt der Unterschied gemacht wurde. Das könnte was mit den Vorstrafen zu tun haben. Im ersten Urteil wird das auch so vom Richter verfügt, aber die beiden gehen in Berufung. Weil sie behaupten zum einen immer noch, dass sie nichts damit zu tun haben. Und Oki, der beklagt auch, dass die Polizei seine DNA damals nicht aus ihrer Datenbank gelöscht hat nach einem Banküberfall, der ihm aber nicht nachgewiesen werden konnte final. Das ist eine relativ lange und komplizierte Geschichte. Unter dem Strich steht aber, dass das Gericht sozusagen diese Berufung zulässt. Es gibt eine zweite Verhandlungsrunde. Ganz am Ende werden sie aber rechtskräftig jeweils zu 4,5 Jahren Haft verurteilt und 350.000 Euro Schadensersatz. Das ist diese Summe, von der wir schon gehört haben, die sie angeblich für die Bilder bekommen haben sollen.
Okay, 350.000 Euro, das ist eine Hausnummer, aber das ist ja bei weitem nicht das, was die Bilder wert sind. Wie reagiert denn das Museum darauf?
Ja, die sind nicht so richtig begeistert. Die hatten nämlich mal die Forderung gestellt, dass 2,2 Millionen Euro Schadensersatz gezahlt werden sollen. Das Gericht hat das aber zurückgewiesen, denn, das haben wir ja vorhin auch schon gehört, der Wert der Bilder, der wurde am freien Markt nie ermittelt offiziell. Und was noch dazu kam, die Bilder waren zu dem Zeitpunkt auch nicht versichert. Also das Museum hatte da echt keine gute Verhandlungslage.
Und jetzt müssen Henk und Octav also ins Gefängnis. Wie geht's den beiden denn? Oder wie geht's Octav im Speziellen?
Ja, also er kannte im Gefängnis wohl schon relativ viele Leute, hatte jetzt auch keine sonderlich schlechte Zeit dort. Aber er war natürlich genervt, weil er seinem Lieblingsjob, dem Einbrechen, nicht mehr nachgehen konnte. Er ist dann tatsächlich wegen guter Führung schon früher rausgekommen. 2006 war das, also nach 3 statt den 4,5 Jahren. Und ja, mein Gott, wer hätte es ahnen können? Danach geht's halt wieder weiter wie zuvor, nämlich mit relativ vielen Einbrüchen.
Ja, es ist ja im Prinzip sein Job, in Anführungsstrichen. Das macht er jetzt aber vermutlich nicht, um seine Schulden abzubezahlen, die 350.000 Euro, oder?
Nein, tatsächlich macht er das, um sich seinen Lebensstil weiter finanzieren zu können. Für die Schadensersatzzahlung kommt er nur mit 60.000 Euro auf. Es geht dann später auch ein weiterer Einbruch schief Und 2011 wird er dann nochmal wieder festgenommen und sitzt in Haft. Im Grunde wegen einer Doppelbelastung. Also einmal wegen dieses Einbruchs, der ihm nachgewiesen werden konnte. Und dann wegen der fehlenden Rückzahlung des Schadensersatzes.
Und jetzt, so hat er es dir im Interview beschrieben, setzt auf einmal so eine Art Sinneswandel bei ihm ein.
Dann bin ich wieder im Knast gelandet und hab gedacht, scheiße, ich hab die Schnauze voll. Ich will raus aus dem kriminellen Leben. Damals gab es eine krasse Serie von Mafiamorden. Eine Menge meiner Freunde wurden damals umgebracht. Und ich hab gesagt, es reicht, es macht keinen Spaß mehr. Scheiß drauf. Nur wie werde ich die Strafzahlung los? Ich habe dann meine Anwältin gesagt, sie soll mal das Van Gogh Museum fragen, ob die interessiert daran wären, dass ich ihnen bei der Suche nach den Bildern helfe.
Und wie reagiert das Museum dann darauf?
Die sind überhaupt nicht begeistert, die lehnen sofort ab. Für die ist es eher so eine Vorstellung von, okay, wir müssen von dem Dieb jetzt die Bilder zurückkaufen. Da gehen die überhaupt nicht drauf ein.
Das heißt, wie geht's denn dann für Octave weiter? Heute gibt er ja offensichtlich Interviews über seine Zeit als Dieb, das wissen wir. Gibt es denn auch schon die obligatorische Autobiografie, Geständnisse eines Meisterdiebes oder sowas?
Ich glaube nicht Geständnisse eines Meisterdiebes, aber ich glaube, im Holländischen würde es Meisterdieb in der Übersetzung heißen. Ja, dieses Buch gibt es tatsächlich. Er hofft jetzt im Moment wohl auch, dass das noch in ein paar mehr Sprachen übersetzt wird. Aber mal Spaß beiseite. Also er steigt nach diesem letzten Gefängnisaufenthalt offiziell, in Anführungszeichen, aus dem kriminellen Geschäft aus. Die Joblage ist danach für ihn schon ein bisschen schwieriger. Er beschreibt das im Interview so, dass seine Tochter wohl ganz toll professionell singt und dass er sich vorstellen könnte, sie irgendwie zu managen oder ihr Fahrer zu sein. Also das war noch so ein bisschen komplizierte Jobplanung, würde ich mal behaupten. Was aber tatsächlich sehr gut klappt, nachdem er aus dem Gefängnis rauskommt, ist der Kontakt zu dem Kunstdetektiv Arthur Brandt, über den wir ja schon mal gesprochen haben. Mit dem arbeitet er nämlich an ein, zwei Fällen tatsächlich mittlerweile zusammen.
Jetzt hast du ja sehr viel Zeit mit Octave verbracht. Wie ist denn dein persönlicher Eindruck von ihm? Ist er tatsächlich jetzt geläutert?
Also wirkliche Reue hat er jetzt nicht gezeigt. Das war mein Eindruck. Ne? Er saß da schon immer noch relativ breitbeinig und hat gesagt, ey, klinge ich so, als würde ich das bereuen? Das ist halt, muss man sagen, Teil seines Lebens. Und so merkwürdig das in dem Kontext auch klingt, für ihn Teil seiner Lebensleistung. Die Zeiten als Dieb sind jetzt für ihn vorbei. Ich denke mal, das wird auch damit zu tun haben, dass er jetzt mit 53 halt in einem Alter ist, wo das einfach zu gefährlich wird. Der Druck ist zu groß und er natürlich komplett auf dem Radar der Polizei ist. Und dass er quasi nachhaltig aus diesem Geschäft ausgestiegen ist, das bestätigt auch Kunstdetektiv Arthur Brandt, mit dem Octave, wie gesagt, heute an ein, zwei Fällen zusammengearbeitet hat. Da geht es vor allem darum, dass Octave eben seine Kontakte von früher für Arthur noch spielen lassen kann und er auch so ein bisschen er sorgt so ein bisschen für Street Credibility bei Arthur. Er hat mir das so beschrieben, wenn Arthur versucht, mit Kriminellen zu sprechen, dann sind die erstmal so, hey, bist du einer von der Polizei? Ich rede auf keinen Fall mit dir. Und wenn Arthur dann sagt, hey, Oki, kannst du den mal anrufen und dem sagen, dass ich, weiß ich nicht, vertrauenswürdig bin, dann macht er das. Und allein dieser Türöffner ist schon sehr viel wert für diese Ermittlung.
Diese Zusammenarbeit mit Arthur Brandt, also dieses gelegentliche Zusammenermitteln und Kunstwerke aufspüren, das erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Catch Me If You Can, wo auch dieser Hochstapler dann am Ende den Ermittlern hilft, die Tricks von Betrügern zu entlarven. Ja. Und bei Octave klingt das auch so, als hätte er jetzt wirklich die Seiten gewechselt, nämlich als du ihn fragst, Torben, ob er noch so einen Rat für Kunstfreunde und Museen hat.
Book me.
Buch mich.
And, I come to your place and,
ich komme zu dir und zeig dir, was du brauchst.
I swear.
Ernsthaft.
I mean it. You don't have to be scared that I do burglaries.
Du musst dir keine Sorgen machen, dass ich bei dir einbreche. Ich brauche nicht vorher in deinem Haus gewesen zu sein, um einen Weg reinzufinden.
I have to come into your house. I don't need that.
Ein bisschen dreist, ehrlich gesagt. Für potenzielle Diebe hat er auch noch einen Tipp.
Don't do it.
Lass das bleiben.
It's nothing but a headache.
Ihr kriegt nur Kopfschmerzen davon. Ich hatte die letzten 20 Jahre deswegen Kopfschmerzen.
I have a headache for more than 20 years.
Also bei all den Erklärungen, wie man jetzt hier einen tollen Einbruch durchziehen kann, finde ich, ist das aber das, was unter der Bottomline stehen sollte. Lasst es bleiben, ihr kriegt Kopfschmerzen. Ich habe Octave am Ende von unserem Interview dann auch nochmal gefragt, ob er diese beiden Bilder, die sie damals gestohlen haben aus dem Van Gogh Museum, ob er die nochmal besucht hat, ob er die nochmal wiedergesehen hat. Das hat er verneint. Er hat gesagt, nee, ich habe ein lebenslanges Hausverbot im Van Gogh Museum. Aber ja, er würde sie sich wohl ganz gerne nochmal angucken.
Eines möchten wir an der Stelle nochmal sagen. Wir möchten Octave und das, was er getan hat, nicht glorifizieren. Vielmehr haben wir die Chance nutzen wollen, einmal einen Blick von der anderen Seite eines Verbrechens zu erlangen. Aber was ist am Ende eigentlich aus den Gemälden geworden? So viel vorweg, sie hängen wieder am angestammten Platz. Doch wie es dazu gekommen ist, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der kompletten Staffel Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia hören, verlinkt in unserer Folgenbeschreibung. Recherchiert und umgesetzt haben die Lenore Lötsch und Torben Steenbuck. Und vielen Dank an dich, Torben, dass du heute im Podcast ARD Crimetime warst und mit mir über diesen besonderen Fall, geschildert aus dieser besonderen Perspektive, gesprochen hast.
Sehr gerne, Anne. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke außerdem Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen, Anmerkungen oder Kritik zu dieser oder allgemein zu unserem Podcast haben, dann melden Sie sich gern. Schreiben Sie eine E-Mail an crimetime@mdr.de. Mein Name ist Anne Eichhorn und ich bedanke mich fürs Zuhören.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.